möchte gerne gerade noch beten. Danke vielmals, Jesus, dass du da bist. Danke, dass wir heute wirklich unsere Augen dürfen auftun zu dir. Und bitte mach unser Herz hellwach, dass wir ganz neu dürfen aufdanken, ganz neu dürfen dich sehen, ganz neu dürfen ermutigt werden. Danke für die Gnade, die du hast für uns. Und wir beten, Herr, dass sie noch mehr unser Leben durchdringt. Und wir völlig für dich hingegeben sind und leben. Amen. Ich hatte 3 Wochen Ferien gehabt. Und während dieser Ferien hat mich ein Vers aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte begleitet. Und ich dachte, ich muss den mit euch teilen heute Morgen. Das steht in Apostelgeschichte 20,24. Dort steht, wichtig ist nur eines. Das sagt der Paulus. Wichtig ist nur eines, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den Jesus mir gegeben hat. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Als ich den Vers gelesen habe, hat er mich ganz neu angesprungen, mein Herz geklopft und ich denke, genau da will ich. Genau da ist da, wo bei mir so wie ein Luftblas ist, wo so ich einmal nur glühende Kohle reinblast und sie wieder zu Feuer erwacht. Der Auftrag, wo Jesus gibt. Genau da ist das, was ich erlebt habe vor 8 Jahren in England, wo Jesus zu mir kam und gesagt hat, Dave, ich will, dass du die Botschaft von der Gnade zu allen Menschen bringst. Der Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade bringen. Und Hans hat gesagt, wir gehen heute die Geschichte vom barmherzigen Samariter nach meiner Version. Und ja, ich glaube nicht, dass es meine Version ist. Ich glaube wirklich und bin fest überzeugt, dass die große Botschaft von der Bibel uns auf jeder Seite zuschreit, dass da ein gnädiger Gott ist, der gute Gedanken hat über dich und mein Leben. Wichtig ist nur eins. Es gibt so viel Nebensächliches im Leben. Meine Frau und ich, wir sind gestern im Bett gelegen und haben ein bisschen Krise gehabt, nicht miteinander, aber einfach so, das gibt es einmal, dass wir dort sind und denken, hey, irgendwie sind wir so gefangen im Alltag, es rattert durch. Für was leben wir? Was ist unser Ziel? Jetzt geht es in Richtung Familie. Was wollen wir genau? Was ist unsere Vision für unsere Familie, für unser Leben? Und mich hat es rettergebracht zu dem Vers, wichtig ist nur eins. Für das schlägt mein Herz. Römer 1,16 steht, das Evangelium ist Kraft Gottes. Und das griechische Wort dort ist Dynamis. Das Dynamit von Gott. Und ich erwarte da heute Morgen, dass das Evangelium wirklich sich wieder neu als Dynamit zeigt. Und es vielleicht eine kleine Explosion gibt. Wir werden heute wieder neu, frisch anschauen. Und die Geschichte vom barmherzigen Samariter hat ja schon Spuren hinterlassen. Ich bin ins Internet gegangen, auf samariter.ch und habe gelesen, dass es in der Schweiz 1000 Samaritervereine gibt, mit 24'000 aktiven Mitgliedern. Und gell, das Wort Samariter, das kommt aus dieser Geschichte aus Lukas 10, aus der Bibel. Die Geschichte hat Spuren hinterlassen. Nicht einfach nur in einzelnen wenigen Leben, sondern bei 24'000 aktiven Mitgliedern. Ihr könnt selber nachchecken, samariter.ch, und ihr wisst wahrscheinlich, das ist eine weltweite Bewegung, das Ganze mit den Samaritern. Und doch habe ich die Predigt überschrieben mit, wenn Jesus die Hauptrolle geklaut wird. Und wir werden sehen, um was das da geht. Ich glaube, wir gehen gerade rein. In die Geschichte aus Lukas 10. Verse haben da auf dem Screen hinter mir. Lukas 10, 25. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf. Er wollte Jesus auf die Probe stellen und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Wir haben sie die Einleitung von Hans gehört: ewiges Leben. Da steht jemand auf mit einer guten Frage, mit einer sehr, sehr tiefgehenden Frage. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Aber wir sehen auch, er wollte Jesus auf die Probe stellen. Da ist ein Gesetzeslehrer, der sich offensichtlich ein bisschen provoziert fühlt von Jesus. Und denkt, oh, was ist da für einer? Vielleicht kann ich ihn in Straucheln bringen. Und er kann nicht länger sitzen bleiben, er steht, dass er aufsteht. Und da wird wahrscheinlich ein richtig mächtiges Aufstehen gewesen sein. Also ein Gesetzeslehrer mit langen Gewändern steht auf und alle schauen, was passiert. Und dann sagt der Meister. Und ich frage mich, ob er das ein bisschen spöttisch gesagt hat. Weil er hat Jesus auf die Probe stellen, so, ah du selbst ernannte Experte. Was müssen wir deiner Meinung nach tun, um das ewige Leben zu erben? Was ist so deine Meinung darüber? Du, der dich da aufspielst und da plötzlich aufstehst als Lehrer in Israel, was müssen wir tun? Und Jesus, der fasziniert mich auch immer, er sieht direkt ins Herz von dem Gesetzeslehrer. Und dann macht er etwas, was Jesus recht oft macht. Wie ein Schiff, das auf einen Felsen auffährt, lässt er den Gesetzeslehrer auffahren. Vers 26. Jesus aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er ist ja immerhin ein Gesetzeslehrer. Und er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und da ist übrigens die perfekte Antwort. Die perfekte Antwort. Was steht im Gesetz? Mehrmals in der Bibel lesen wir, dass eine Zusammenfassung vom Gesetz in diesen zwei Geboten besteht. Gott zu lieben und den Mitmenschen zu lieben. Das Gesetz und Propheten wird zusammengefasst in dem. Es ist Musterantwort. Lieb Gott, die ersten 5 Gebote, lieb deinen Mitmensch, die letzten 5 Gebote. Und Jesus sagt, Vers 28, du hast recht geantwortet. Und dann kommt etwas Komisches. Dann sagt Jesus, tu das und du wirst leben. Komisch, oder? Stell dir vor, jemand kommt zu dir und fragt dich, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und dann gibst du ihm eine Liste von den 10 Geboten in die Hand und sagst, tu das und du wirst leben. Lieb Gott, lieb den Mitmensch und es wird okay sein. Komischer Tipp, finde ich, von Jesus. Folg dem und du wirst leben. Halt dich an Gebot. Lass dich dein Leben durchdringen. Sei nicht nur ein Hörer, sondern ein Täter von Gottes Wort. Und du wirst leben. Ich glaube, wenn das Gesetz mit seinen Forderungen kommt, dann gibt es verschiedene Typen von Menschen, die verschieden reagieren. Es gibt den Brav. Der Bravi, der versucht, das zu halten. Vielleicht ist der Brav in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hat schon früher mitbekommen, was Gott will. Lieb Gott, lieb deinen Mitmenschen. Und er versucht sich daran zu heben. Er gibt sich Mühe, dem zu genügen. Er versteht das Christentum als eine gute Lebensregel, wo man sich Mühe gibt. Und oft wird der Brav dann im Laufe des Lebens vielleicht zu einem Verzweifelten. Weil er versucht, sich an Gottes Gesetz und Gottes Wort zu halten und merkt, dass er eigentlich recht oft daran scheitert. Dass er recht oft stolpert, dass er ein paar so versteckte Sachen in seinem Leben hat, wo er sich doch noch nicht getraut hat, zum anderen Menschen zu sagen. Dass er gewisse Sünden hat, die immer wieder zurückkommen, zum Teil sogar stärker als früher. Und wenn er ehrlich in sein Herz schaut, merkt er, eigentlich scheitere ich recht oft. Eigentlich bin ich eine Enttäuschung. Der verzweifelt. Einmal entwickelt sich aber der Brav auch zu einem Lehrer. Ja doch, ich habe es schon geschafft. Lieb Gott, lieb den Nächsten, doch, da bin ich. Und jetzt sollen sich alle anderen Menschen als Vorbild nehmen an mir. Legen mal den dort hin, der hat noch das in seinem Leben, der sollte sich jetzt endlich mal anstrengen, das zu verändern. Ich habe es ja auch geschafft. Und schau mal, der dort so, raucht gegen die Zigarette. Oder? Der Brav wird zum Verzweifelten, wird zum Lehrer. Er denkt sich besser, möchte andere ziehen. Dann gibt es aber auch den Rebell. Das Gesetz kommt mit der Forderung und er sagt, ah, das ist mir alles egal. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich will doch nicht jemanden, der irgendwelche Forderungen an mich stellt. Ich will frei sein, mein eigenes Leben leben. Der Einzige, der Forderungen an mich stellen, bin ich selber. Der Rebell. Etwas ist mir sehr sympathisch an dem Gesetzeslehrer in dieser Geschichte. Weil er merkt sofort in seinem Herz, dass er es nicht schafft. Wobei, wir kommen schon in den nächsten Vers. Der Gesetzeslehrer, der Jesus in Stolpern bringen wollte, stolpert nämlich jetzt selber. Vers 29. Der Pharisäer aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Er hat gedacht, ja, der erste Teil mit Gott lieben von ganzem Herz, von ganzer Seele, mit aller Kraft und allem Verstand, also mit allem, was ich fühle, mit allem, was ich denke, mit allem, was ich sage, mit allem, was ich tue, ja, das habe ich im Griff. Aber da mit dem Nächsten lieben, das ist halt so eine Sache. Gottes Liebe, ja doch, das finde ich, da bin ich gut drin, aber der Mitmensch, der geht mir einmal wirklich auf den Wecker. Der Nachbar, der so laut Musik lässt am Abend, der die ganze Zeit so stampfend durch die Wohnung läuft, oder auf der Autobahn, der so langsam fährt vorne, oder der so schnell überholt. Und dann fragt der Pharisäer, er wollte sich selbst rechtfertigen, wer ist denn übrigens mein Nächster? Und er hat eine Taktik dahinter. Jesus hat ihm gesagt, tu das und du wirst leben. Und der Standard ist da oben gewesen und der Pharisäer kurbelt so oben runter und versucht, den Standard von Jesus wieder tiefer zu holen. Weil er hat ja einen Hintergedanken dabei. Der Hintergedanke ist, dass der Nächste vielleicht nur gerade seine besten Kollegen sind. Oder die, die er sowieso gern hat. Oder die, die ihm sowieso sympathisch sind. Was macht Jesus? Er bringt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ja, oh, danke vielmals. Hat jemand mitgelitten mit mir? Er bringt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das war richtig barmherzig. Und er bringt dem Pharisäer, dem Gesetzeslehrer, eine Botschaft. Und er sagt ihm, du willst dich mit Gottes Gesetz rechtfertigen. Also gerecht dastehen, du dein Tun. Du willst, dass Gottes Daumen über deinem Leben oben ist. Und das ist ein guter Wunsch. Und jetzt zeige ich dir, dass du noch weit, weit hinten anlaufst. Und dass ein verachteter Samariter näher am Reich Gottes ist als du. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Es sind etwa 20 Kilometer Fußmarsch. Die einen sind sicher schon mal dort gewesen, die Straße von Jerusalem nach Jericho. 800 Höhenmeter, ich glaube von 600 über Meer zu 200 unter Meeresspiegel. 800. 800 über Meer und dann noch unter Meer. Also es geht unter dem Meeresspiegel, wie es in der Nähe vom Toten Meer ist. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und er fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Stellt euch davor, dass ein Mensch wird verprügelt, richtig brutal, liegt halbtot am Boden im Elend. Und jetzt kommt der Rettungszug. Polizei, Ambulanz, Feuerwehr, all miteinander. Vers 31, es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Und der Priester und der Levit, das sind die jüdischen Helden. Der Levit aus dem auserwählten Stamm Levi, der Stamm, der kein eigenes Eigentum hatte, sondern wo Gott gesagt hat, ihr seid mein Eigentum, ihr gehört mir. Das war wie die heilige Linie aus diesen Stämmen heraus. Ein Führer, ein Leiter, ein Vorbild. Dann der Priester, ein Nachkommen vom Aaron, ein direkter Nachkommen, ein von denen, der im 1:1 Kontakt mit Gott gestanden ist. Er ging vorüber. Und dann Vers 33, ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm hin und goss Öl und Wein. Und übrigens, er goss Öl und Wein, nicht er tupfte Öl und Wein. Er goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Er hob ihn auf, sein Tier, und er brachte ihn in eine Herberge und er pflegte ihn. Am nächsten Tag, Detail, die ganze Nacht ist er bei ihm geblieben, zog er 2 Silbergroschen und nach der damaligen Herbergepreise hat man mit 2 Silbergroschen mehrere Monate lang können bleiben in so einer Herberge. Zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sagte, pflege ihn.
Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Und dann schaut Jesus dem Gesetzeslehrer direkt in die Augen und sagt, gang und mach's genauso. Der Samariter, der zeigt uns fast ein bisschen übertriebene Liebe, fast ein bisschen verschwenderisch. Wir sind in Italien in der Ferien gewesen, in Trient unter anderem, in einer Stadt, italienische Stadt. Und wo wir dort durch Trient laufen, dann habe ich vor einer Kirche eine Bettlerin gesehen am Boden. Und ich habe mich gemerkt, wenn ich ging vorüber. Und dann ist mir die Predigt in den Sinn gekommen und dachte, das kann ich jetzt nicht machen, oder? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gebe ich ihr ein bisschen Geld, wobei, ich glaube, ja, der Sarah das Geld gegeben und Sarah hat es ihr gegeben. Aber ich habe mich nicht neben sie angeknüllt und mit ihr geredet. Ich habe ihr auch nicht irgendwie meine Jacke gegeben, obwohl sie nicht kalt war. Ich habe ihr auch nicht das Hotel gezahlt für die nächste Woche. Ich habe sie auch nicht eingeladen auf ein Mittagessen und Abendessen und wäre die ganze Nacht über noch geblieben. Der barmherzige Samariter zeigt uns fast ein bisschen eine übertriebene Liebe und meistens sehen wir das nicht in diesem Text. Die Moral der Geschichte, böse Priester, böse Levit, gute Samariter, sind nicht so wie der Priester, sind nicht so wie der Levit, sind so wie der Samariter. Los. Ich glaube, das ist nicht der Punkt der Geschichte. Ich glaube, das ist nicht der Punkt der Geschichte. Wir identifizieren uns so oft mit der falschen Person in der Geschichte von Jesus. Ihr dürft euch mit jeder Person in dieser Geschichte identifizieren, nur nicht mit dem barmherzigen Samariter. Was Jesus sagt, ist, wir sind der Levit, wir sind der Priester, wir gehen vorbei am Elend und der Not von dieser Welt jeden Tag. Wir sehen vielleicht, unsere Augen sehen, der Priester hat gesehen, der Levit hat gesehen, aber es jammert uns nicht. Und auch wenn es ein bisschen jammert im Herz, dann sind wir nicht so radikal in Barmherzigkeit und Hingabe wie der Samariter. Jesus sagt, schau, ich hebe euch einen Spiegel vor die Augen. Wenn wir ehrlich sind, sind wir der Priester, sind wir der Levit. Wenn wir ehrlich sind, dann hocken wir halb tot am Boden. Und unser Herz ist oft so kalt wie Eis und so hart wie Stein. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir eigentlich der Halbtote im Elend, der am Boden liegt, der auf Hilfe angewiesen ist, der es eben nicht schafft, der unfähig ist und ein anderer kommt. Ein Samariter. Nicht der jüdisch-religiöse Held. Nicht du, nicht ich. Ein anderer kommt und sein Herz jammert mit Mitleid über dich und mich. Und er kommt und er geht zu diesen halbtoten Menschen am Boden und er knündet sich neben denen und er nimmt Öl und er nimmt Wein und er gießt über sie aus. Und er nimmt Menschen in Elend und lupft sie auf und tut sie auf einen Esel und er geht mit ihnen in einen Herberg. Und er sagt, ich pflege euch, ich bringe euch an einen sicheren Ort und ich zahle für alles. Tönt das wie du und ich? Psalm 103, 2-4 steht, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er bezahlt für alle deine Schuld und er heilt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus der Todesgefahr, krönt dich mit seiner Gnade und Barmherzigkeit. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes, überreich bist du beschenkt. Es gibt nur einen wahrhaft guten Samariter und sein Name ist Jesus. Und er nimmt sich die Rolle in dieser Geschichte. Er ist zu dir gekommen, er hat dich gesehen. Ob jetzt du ein Levit bist oder ein Priester, der oft ein kaltes Herz hat, der oft nicht jammert und oft vorbeiläuft. Und er hat dich gesehen, wenn du im Elend bist am Boden und er geht nicht vorbei. Jesus sagt, ich komme zu dir in deine Not. Und mein Herz jammert Es jammert tiefst rein, aus Mitleid, aus Barmherzigkeit. Und ich tue alles, damit es dir wieder besser geht. Ich mache alles, damit du wieder aufblühst und wieder lebst. Er nimmt Wein und Öl und er tut nicht einfach ein bisschen betupfen. Er gießt es aus. Das ist verschwenderische Liebe. So kommt die Geschichte ein bisschen einen anderen Fokus übernehmen. Und ich glaube, das Ziel von Jesus, er redet zu einem Gesetzeslehrer. Und entweder findet sich der Gesetzeslehrer im Priester und Levit wieder. Und vielleicht findet er sich am Anfang dort, oh ja, ich ignoriere meinen Nächsten. Und dann, im nächsten Schritt, findet er sich als der halbe Tod, halbtote im Elend am Boden. Und Jesus sagt, schau, ich bin gekommen, genau für dich. Das Gesetz sagt, folg und du wirst leben. Und wenn wir in Galater 3 und Römer 10 lesen, dann merken wir, und dann steht es 1:1, dass niemand in der Lage ist, das Gesetz zu befolgen. Wir alle scheitern. Sogar ein Gesetzeslehrer täglich. Galater 3:12 steht, denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Das ist genau das, was Jesus gesagt hat, gang hin und tu es. Es geht ums Gesetz da, nicht um den Glauben. Und im Römer 10 steht, denn mit Christus hat der Weg des Gesetzes sein Ziel erreicht. Jetzt wird jeder, der an ihn glaubt, für gerecht erklärt. Das haben sie umgekehrt gemacht. Mit Christus hat der Weg des Gesetzes sein Ziel erreicht. Jetzt wird jeder, der an ihn glaubt, für gerecht erklärt. Und im Gegensatz, Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die auf dem Gesetz beruht. So, der Mensch, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt, wird leben. Es gibt zwei Grundsätze. Gesetz sagt, tu und du wirst leben. Und es stimmt. Tu, befolg, folg und du wirst leben. Aber du wirst merken, und wie auch der Gesetzeslehrer, nachdem Jesus die Geschichte bringt, dass du es nicht schaffst. Dass du täglich scheiterst. Täglich. Und dann kommt das Evangelium und sagt, glaub und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer hat gefragt, wie man das ewige Leben erben könnte. Vielleicht ist dir das aufgefallen, erben. Und erben tut man nicht, weil man etwas tut. Erben tut man, weil jemand gestorben ist. Ein Erb wird nicht erworben. Ein Erb wird geschenkt. Für ein Erb braucht es den Tod von jemandem. Und der, der gestorben ist, um uns ewig Leben zu schenken, heisst Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz. Das Evangelium ist eine gute Nachricht von einem guten Samariter, der zu Menschen mit selbstgerechtem Herz kommt, aber auch zu Menschen, die im Elend am Boden liegen. Das Evangelium ist gute Nachricht, trotz einem realistischen Bild von dir und mir. Und mir tut das so gut, weil ich muss nicht daheim vor dem Spiegel stehen, auf den Spiegel schreiben, du bist so super, du bist so gut und das jeden Tag wiederholen. Weil es wäre eine Lüge, es würde nicht stimmen. Vielleicht würde ich es irgendwann glauben, nach ein paar Jahren oder so, aber es würde nicht stimmen. Was die Bibel nicht macht, ist, sie schmeichelt uns nicht. Und das ist gut. Sie sagt uns sehr klar und sehr deutlich und sehr real, dass so vieles in unserem Herz nicht stimmt. Und das ist gut. Denn gleichzeitig, und das ist schwierig zum Glauben, gleichzeitig sagt Gott, und doch, und trotzdem bist du geliebt. Das grosse Geheimnis von der Bibel ist, dass Menschen sind, dass da Menschen sind, die im tiefen Elend sind, in tiefer Schuld, aber Gott nicht vorbeiläuft. Gott geht von Sünden nicht auf Distanz. Im Gegenteil. Er knündelt nebenan. Und er hilft und heilt und rettet. Gott fällt das Urteil über dein Leben. Und das Urteil ist geliebt. Das Gesetz fällt auch ein Urteil über dein Leben. Und das Urteil ist enttäuschend. Versagt. Aber Jesus sagt, geliebt. Und den Gott müssen wir immer wieder neu kennenlernen, wo zu uns kommt, der gute Samariter, wo uns rettet, wo uns hilft. Und ja, dann ruft uns Jesus auf, zusammen mit ihm in die Welt zu gehen als gute Samariter. Wenn wir sagen, wir sind Christen, dann sind wir kleine Christusen, oder? So kleine Brüder von Jesus, kleine Schwestern von Jesus. Wir leben so, wie er gelebt hat. Wir wollen so leben und handeln, wie er es tun hat. Das heisst, er nimmt uns an die Hand und sagt so, und jetzt gehen wir in die Welt zusammen. Und unser Herz wird jammern mit Menschen in der Not. Und miteinander gehen wir zu Verletzten, zu Menschen in Elend, in Not und auch zu Menschen mit selbstgerechtem Herz, weil Jesus ist auch zu denen. Und bringen ihnen die Botschaft von Heilung, Wiederherstellung, von Rettung. Zu dem sind wir berufen. Darum ist es gut, gibt es Samariter. Aber es ist nicht der Hauptpunkt der Geschichte. Der Hauptpunkt ist, wir sind der Levit, wir sind der Priester, wir sind der Verprügelte im Elend am Boden. Und Jesus kommt. Ich möchte beten. Nachher schauen wir ein Video von dieser Geschichte. Ohne Text. Aber mega gut gemacht, finde ich. Und vielleicht nehmen wir die 5 Minuten, was geht, und schaut die Geschichte mit neuen Augen an. Und findet euch in der einen oder anderen Person. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr die Woche mitzunehmen, den barmherzigen Samariter. Und das Bild, das Jesus mit euch will, in eure Nachbarschaft, in eure Familie, zu euren Freunden, in eure Welt, um ein barmherziger Samariter zu sein. Danke, Jesus, dass du zu uns kommst. Und Herr, wir sind wirklich so oft in Not und Elend am Boden. Und ja, einmal sehen wir es nicht, einmal sind wir wie der Gesetzeslehrer, die mächtig aufstehen und sagen, ich habe es im Griff. Und dann brauchen wir das Gesetz, das uns ja, verprügelt, damit wir sehen, wie halb tot wir eigentlich sind. Und danke, Jesus, dass du kommst vom Himmel auf die Erde, in den Staub dieser Welt, in die Not von unserem Leben. Dass du neben uns anknüllst, dass du ausgossen hast, dein Blut, dass du gestorben bist für uns, um unser Erbe zu öffnen, wo das ewig Leben ist. Und ich bitte, dass du heute Morgen wieder neu die Berufung über unserem Leben aussprichst, dass wir mit dir zusammen in eine Welt sollen gehen, dass unser Herz jammern, dass unsere Hände barmherzige Taten tun. Weil wir dich an der Seite haben, weil wir dich kennen als der einzig wahre, gute Samariter. Amen.